Herzlich willkommen zu Dialog, dem Podcast des Diakoniewerks für MitarbeiterInnen und Interessierte. In diesem Podcast tauchen wir ein in die Welt des Diakoniewerks und erfahren mehr über seinen Auftrag im Sinne der Nächstenliebe, Projekte und die Menschen dahinter. Wir sprechen darüber, wie das Diakoniewerk einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und einer hoffnungsvollen Zukunft leistet. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Transformationsprozess im Unternehmen und sprechen an, was sich verändert. Mein Name ist Nora Meyer und ich darf euch, liebe Hörer und Hörerinnen, durch diesen Podcast begleiten. Zu Gast in Folge 5 ist die Vorständin des Diakoniewerks, Doktorin Daniela Palk. Liebe Frau Palk, herzlich willkommen.
Einen schönen guten Tag.
In den ersten Folgen ging es ja darum, warum Wandel zur Identität des Diakoniewerks dazugehört, was genau das aktuelle Vorhaben ist und welche Vision damit verfolgt wird. In den Folgen 3 und 4 haben wir dann konkrete Einblicke in die Praxis bekommen. Kolleginnen und Kollegen aus dem Diakoniewerk waren da und haben uns darüber berichtet, wie sich die Transformation für sie anspürt, was es braucht, um die Veränderungen mitgehen zu können, was gelebte Beteiligung heißt und wie die MitarbeiterInnen trotz Unsicherheiten positive BotschafterInnen für das Vorhaben bleiben können. Ja, und so einen Prozess zu initiieren, das stelle ich mir schon als Mammutaufgabe vor. Vor allem werden Sie sicherlich auch oft gefragt werden, liebe Frau Palk, warum Sie das gerade jetzt machen, wo doch die Zeiten aufgrund von Personalmangel eh so schwierig sind. Daher gleich meine erste Frage: Wie geht es Ihnen denn jetzt gerade ganz persönlich mit dem Prozess? Und um die häufig gestellte Frage zu beantworten, warum gerade jetzt?
Ja, Sie haben es richtig gesagt, es ist eine Mammutaufgabe, nicht nur für mich, weil Sie mich gefragt haben, wie es mir persönlich mit dem Prozess geht, sondern für alle, denen wir auch diesen Prozess zumuten, weil ein Stück weit ist es natürlich auch eine Zumutung, aber auch die Umwelt mutet uns gerade einiges zu und auch das haben Sie bereits angesprochen, der Personalmangel. Und der ist einer der Hauptmotivatoren oder Triebfedern auch für diesen Prozess. Und wenn Sie mich fragen, warum gerade jetzt? Jetzt haben wir dafür keine Zeit, weil es ist ohnehin jetzt gerade wegen des Personalmangels so anstrengend. Es wird nie die richtige Zeit sein. Wir haben jetzt keine Not aus dem Diakoniewerk heraus. Auch das betone ich immer wieder. Wir sind eine gut aufgestellte Organisation. Und dennoch ist völlig klar, die Menge an Personal, die wir noch vor einigen Jahren hatten, die wird nicht mehr zur Verfügung stehen. Rein mengenmäßig nicht. Daher müssen wir uns gerade jetzt ist noch der richtige Zeitpunkt dafür, auch neu aufstellen, neue Wege der Attraktivität für Mitarbeitende und Führungskräfte suchen. Und daher, ja, wann, wenn nicht jetzt?
Das heißt, ich höre das schon raus in Ihrer Antwort. Also bestärken tun Sie vor allem auch die äußeren Umstände. Es muss jetzt was passieren, damit man auch langfristig Schlimmeres abwenden kann.
Richtig. Mich bestärken zwei Punkte. Der eine Punkt ist, wenn ich nach innen schaue, dann sind wir einfach ein tolles Unternehmen. Ja, da ist an der einen oder anderen Stelle was knirschig. Nicht alles gelingt uns. Nicht alles ist immer rosarot, keine Frage. Aber wir sind ein tolles Unternehmen, über das ich immer wieder in Schwärmen komme. Und wir setzen auf viel von dem auf, was uns eigentlich ausmacht. Wir verstehen uns beteiligungsorientiert. Uns ist wichtig, unsere Arbeit im Dialog zu gestalten. Wir möchten immer Mitarbeitende und Klientinnen einbinden. Also viel von unserem Vorhaben setzt auf was auf, wo die Erde, wenn man so will, gut vorbereitet ist im Diakoniewerk. Also das bestärkt mich mit dem Blick nach innen und mit dem Blick nach außen bestärkt mich, ja, nachdem wir die Menge an Personal nicht mehr kriegen werden, müssen wir uns Dinge einfallen lassen, wie wir weiter unsere Arbeit gut bewältigen können. Und es ist der Blick nach außen, der mich bestärkt, warum wir das tun müssen, damit wir zukunftsfit bleiben.
Es gibt Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt vielleicht gerade das erste Mal zuhören. Skizzieren Sie uns bitte doch den Weg, den Sie bis jetzt gegangen sind. Und vor allem noch einmal ganz kurz das Warum.
Der Weg ist für manche im Diakoniewerk womöglich auch emotional schon ein bisschen ein längerer, weil man an unterschiedlichen Stellen in Oberösterreich oder Salzburg schon vor einiger Zeit auch begonnen hat, sich mit diesem Veränderungsprozess auseinanderzusetzen und schon einige Arbeitsgruppen oder Aktivitäten in unterschiedlichen Standorten ins Leben gerufen hat. Also einerseits könnte es wirken wie das dauert alles schon so lange, sagt es uns jetzt endlich, wie es haben wollt. Zugleich ist dieses Spannungsfeld nicht auflösbar, weil wenn ich Beteiligung ernst nehme und die Menschen auch mit hereinnehmen möchte, dann kann ich nicht einfach nur so sagen, wie wir es denn wollen, sondern dann müssen wir weiter die Zumutung und die Spannung noch ein bisschen aushalten. Wir sind in ganz konkreten Schritten, auf die werden wir sicher heute noch eingehen. Also von daher, den Weg, den wir schon gegangen sind, der zeigt immer deutlicher und immer einladender, was man jetzt ausprobieren kann. Da werden wir ja noch im Gespräch draufkommen. Und Ihre zweite Frage war ja nach dem Warum. Warum das Ganze? Auf ein Motiv sind wir schon eingegangen. Das ist die Attraktivität für Mitarbeiterinnen. Es ist nicht nur die Menge, die wir weiter brauchen und für die wir attraktiv sein müssen. Es ist auch so, dass sich auch jüngere Mitarbeiterinnen andere Arbeit, also andere Vorstellungen von Arbeit haben. Und auch für die müssen wir als Organisation attraktiv sein und uns auch auf deren Art, wie die sich beteiligen wollen, wie die sich einbringen wollen, einstellen. Und auch Führungskräfte schildern ja zunehmend, dass die Führungsarbeit komplexer ist, herausfordernder ist und sich auch deswegen auf neue Führungsmodelle zuzubewegen, ist auch eines der Warums. Und ein für mich ganz persönlich auch sehr wesentliches Warum ist jenes, wenn wir Beteiligungschancen von Klientinnen ernst nehmen und das auch von der Gesellschaft immer wieder fordern, müssen wir uns auch als Organisation hinterfragen, wie beteiligungsorientiert sind wir? Ich glaube, da haben wir einen hohen Wert drin, aber das nochmal strukturell und in den Prozessen nochmal neu zu fassen und nochmal deutlicher herauszuarbeiten, wie kann man sich bei uns beteiligen, wie kann man auch Mitverantwortung übernehmen, ganz gezielt, ohne Überforderung. Das sind die Hauptmotive für dieses Why. Mhm.
Wo stehen Sie denn aktuell im Prozess?
Ja, wir stehen, also wenn man mal auf diesen größten Bereich des Diakoniewerks schaut, auf den Bereich der sozialen Dienstleistungen, sprich, das ist der Bereich, wo die Behindertenarbeit gestaltet wird und die Arbeit für alte Menschen, die Seniorenarbeit und Flucht und Integration, dann stehen wir jetzt Mitte des Halbjahres eigentlich an so einer wesentlichen Schwelle. Wir haben im ersten Halbjahr ein Kernteam gebildet und mit diesem Kernteam in Arbeitsgruppen zu einigen inhaltlichen Themen gearbeitet, zum Beispiel zum Prototyping von sogenannten Sozialräumen, auch darauf kommen wir ja noch zu sprechen. Oder wir haben auch dazu gearbeitet, wenn wir von kollegial geführter Organisation sprechen, was meinen wir dann im Diakoniewerk eigentlich genau damit? Also wir haben nochmal eine konzeptive und theoretische Runde gedreht, wenn man so will. Und jetzt möchten wir im zweiten Halbjahr eine Einladung aussprechen an die Organisation, sich mit Pilotprojekten und Pilotstandorten mit uns auf den Weg zu begeben, das, was jetzt konzeptionell und in der Theorie da liegt, auch konkret ins Leben zu bringen, mit einer Einladung an alle, die gern dabei sein möchten. Ja, an dieser Schwelle stehen wir jetzt. Konzeptionelle Arbeit nahezu fast fertig und jetzt ins echte Leben damit gehen und schauen, wie passen Theorie und Praxis zusammen.
Sie haben es ja gerade angesprochen, Sozialraumeinheiten und Prototyping haben Sie es genannt oder Prototypen. Einen Begriff davon kann ich gar nicht fassen, der andere ist für mich, Prototyp ist eher so technisch behaftet. Was darf ich mir denn darunter genau vorstellen?
Ja, einerseits die Sozialraumeinheit. Wir im Diakoniewerk befassen uns seit längerer Zeit mit einer sozialraumorientierten Herangehensweise. An sich ist es ein Konzept der sozialen Arbeit, des Handelns in der sozialen Arbeit. Und der Sozialraum wird letztlich aus zwei Dimensionen definiert. Einerseits aus einem tatsächlich territorialen Raum, also einem Gebiet, und aus den Ressourcen und Beziehungen, die es in diesem Sozialraum gibt. Und dieses Konzept der Sozialraumorientierung stellt eigentlich einmal zunächst bei jedem einzelnen Klienten den in den Fokus und vor allem seinen Willen. Was will der einzelne Mensch? Nicht was wünscht er oder welchen Bedarf hat er, sondern was will er? Und dieser Wille, der ist deswegen auch so wichtig hervorzuheben, weil der Wille Eigenaktivierungskräfte in sich hat. Wenn ich formuliere, ich will heute Nachmittag ins Freibad gehen, dann ist es nur mal eine andere Mächtigkeit oder andere Kraft dahinter als ich wünsche mir, dass ich heute ins Freibad gehe. Also diesen Willen, an dem anzusetzen von jedem Einzelnen und dann sozialräumlich zu schauen, welche Ressourcen gibt es im Sozialraum, was kann die Person selbst dazu beitragen, was müssen wir als Träger dazu beitragen, um diesen Willen auch umsetzen zu können. Das ist sozusagen die eine Einheit, diese Sozialraumeinheit. Und für uns im Diakoniewerk bedeutet sie vor allem auch jetzt, was die Transformation betrifft, dass wir uns nicht mehr so wie jetzt in einzelnen Sparten organisieren, also innerhalb der Behindertenarbeit oder innerhalb der Seniorenarbeit, sondern an den Standorten, wo wir sind, miteinander, branchenübergreifend schauen, was wollen die Personen, welche Ressourcen haben wir auch, welche können wir aus dem Sozialraum aktivieren, um mit den Personen so zu arbeiten, dass sie zu ihrem Willen kommen. Das war das eine.
Jetzt kommen wir zu den Prototypen oder zum Prototyping.
Genau. Und jetzt haben wir uns vorgenommen, weil es ja auch intern berechtigterweise ganz oft die Frage gibt, ja, wie viele Sozialraumeinheiten wird es da jetzt geben und wie groß sind die Sozialraumeinheiten und was heißt das jetzt genau? Und wir sind ja auch sehr unterschiedlich jetzt aufgestellt in 6 Bundesländern mit großen Unterschieden auch, die sich historisch auch so ergeben haben. Und jetzt hat es eine Arbeitsgruppe gegeben zu diesem berühmten Prototyping und die jetzt einmal versucht hat, 4 prototypische Beschreibungen von möglichen künftigen Sozialraumeinheiten zu definieren. Wenn man so will, in einem ganz, ganz bildlich gesprochen und aus einem ganz anderen Bereich, die haben 4 verschiedene Mäntel beschrieben. Also wenn ihr mal ganz ein anderes Beispiel hernehme. Kleidungsstücke, 4 verschiedene Mäntel. Alles ist ein Mantel, aber er kann jedes Mal unterschiedlich ausschauen. Und jetzt haben die Kolleginnen 4 verschiedene solcher Mäntel oder Prototypen beschrieben. Abhängig davon, ob an den Standorten bereits Behindertenarbeit und Seniorenarbeit von uns angeboten wird, ob das in der Stadt ist oder am Land, ob man sehr alleine irgendwo ist als Diakoniewerk und die nächsten 100 Kilometer im Umkreis nichts vom Diakoniewerk sonst ist und ob man nur Behindertenarbeit dort hat oder nur Seniorenarbeit. Also 4 so Typen beschrieben. Sie nennen sich auch ein bisschen, wird auch schon intern ein bisschen gewitzelt drüber, aber sie nennen sich Monokultur, Solokultur, Stadtkultur oder Mischkultur.
Okay.
Und das sind die 4 Prototypen.
Sehr spannend. Das heißt, gibt es jetzt dafür Checklisten auch, um zu prüfen, wo welcher Sozialraum ist?
Es gibt jetzt diese 4 Beschreibungen, ja. Und dahinter gibt es dann Handlungsfelder. Was ist dann je nach diesem Typen sozusagen an Handlungsfeldern identifiziert, was ist dann dort sozusagen zu tun, welche Handlungen sind dann dort zu setzen von den Mitarbeiterinnen und den Leitungen für die Klientinnen. Und da gibt es viel konzeptive Arbeit jetzt dahinter, die sehr konkret ist und sehr angreifbar ist und so wie ich meine recht brauchbar, um dann hinaus ins Feld zu gehen und ins Tun zu kommen.
Mhm. Wenn man jetzt weiß, wo welcher Sozialraum ist, wie geht es denn dann weiter?
Ja, jetzt im 2. Halbjahr möchten wir eben eine Einladung aussprechen. Die wird, ich kann es noch nicht genau sagen, Juli oder August, aber wir werden eine Einladung aussprechen an die Organisation, an die Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Organisation, zu sagen, so sind die Rahmenbedingungen für eine Pilotphase, so schauen unsere Sozialraumprototypen aus, diese Begleitung werdet ihr bekommen, das ist unser Konzept für kollegiale Führung, auch dabei werdet ihr Begleitung bekommen. Wer hat Lust, dabei mit uns ins Lernen zu gehen und bei den ersten Piloten dabei zu sein. Und dann werden wir schauen, wir möchten 8 bis 10 Piloten finden, repräsentativ für unsere Organisation, damit wir auch gut damit lernen können. Und da bin ich zuversichtlich, weil ich höre schon überall, wann geht es los und kann ich auch dann ein Pilot sein und wie geht es dann? Also ich bin zuversichtlich, dass wir die 8 bis 10 finden und hoffentlich nicht zu viele enttäuschen, die nicht beim ersten Mal dabei sind.
Sie haben es eh schon angesprochen, also da dürfte schon die Begeisterung intern ja da sein für dieses Projekt, aber letztendlich wird es ja da doch ein Verfahren geben. Wie kann ich denn Pilot eines solchen Sozialraums werden? Was muss ich denn da mitbringen?
Zum jetzigen Zeitpunkt erwischen Sie mich ein bisschen noch zu schnell sozusagen, weil das sind auch noch die Dinge, die wir jetzt genau ausmachen. Aber es wird klare Rahmenbedingungen geben, die werden klar, soweit wir sie zum jetzigen Zeitpunkt klar definieren können. Wer kann sich bewerben? Welche Begleitung gibt's? Was ist die Erwartung am Piloten? Wie schaut das dann alles aus? Welche Unterstützung gibt's auch für Piloten? Diese Rahmenbedingungen werden wir jetzt noch in den nächsten Wochen definieren und dann richten wir uns an die Organisation und dann kann man sein Interesse kundtun. Wir werden nur dann nochmal, da müssen wir nur ein Verfahren uns überlegen, wenn sich jetzt zu viele melden, wie wir dann damit umgehen. Aber auch damit, also da bin ich zuversichtlich, dass wir da eine gute Lösung finden werden.
Sie haben es eh gerade angesprochen, es wird wahrscheinlich dann Verfahren geben. Gibt es da schon Ideen, wie man dann das gestalten kann oder nicht?
Idealerweise im Gespräch mit allen Interessierten. Also es ist jetzt nicht ein wir losen oder es ist jetzt nicht ein das sind die Besseren. Wie mir ohnehin wichtig ist, auch alle Standorte, die sich jetzt nicht gleich als Pilot melden. Es gibt manche Standorte, die aus unterschiedlichen Gründen jetzt vielleicht nicht sich gleich als Pilot melden. Da gibt es unterschiedliche Gründe dafür und alle diese Gründe sind auch richtig und gut. Es geht nicht um einen Wettbewerb der Schnellsten und Besten. Es geht um die, die Interesse haben, die sich diese Aufgabe ziehen wollen, wenn man so will, und sagen, wir würden gern da dabei sein. Es geht nämlich auch miteinander ums Lernen. Was lernen wir anhand dieser Piloten? Was müssen wir dann auch im Rollout, wie das manchmal so heißt, adaptieren, anpassen?
Jetzt haben Sie das eh schon ein bisschen angesprochen. Abschließend noch, was Sie sich nämlich von dieser Pilotphase ja erhoffen. Weil eben, es geht jetzt in die Praxis, die Piloten heben ab quasi. Was ist der Output, der gewünschte?
An sich sind Piloten immer dazu gestaltet, damit man anhand denen auch auf der Organisationsebene lernt und auch als Teamebene und wir dann auch unsere Rückschlüsse ziehen, was müssten wir anpassen, wo haben wir uns in der Theorie was versprochen, was sich in der Praxis nicht so einstellen lässt, was wird in der Praxis viel besser, als wir in der Theorie gedacht haben. All diese Dinge sollen in den Piloten auch reflektiert und miteinander weiterentwickelt und weiter bearbeitet werden. Das versprechen wir uns von den Piloten.
Also es wird auf jeden Fall ein spannender Prozess, ein spannender Testflug mit Testpiloten, der jetzt da ansteht im Diakoniewerk. Liebe Frau Dr. Palk, vielen, vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke in diese diversen Begriffe, Sozialräume, Prototypen und so weiter. 150 Jahre mit und für Menschen. Das Diakoniewerk hat dank seiner engagierten Mitarbeiter und MitarbeiterInnen über all die Jahre Großartiges geleistet und auch die nächste Zeit, wie wir gerade wieder gehört haben, bringt mit Sicherheit viel Neues. Wir dürfen ja in diesem Podcast über den Transformationsprozess informieren und nehmen euch, liebe Hörer und Hörerinnen, auf dieser Reise mit. Offene Fragen beantwortet sehr gern das Kommunikationsteam des Diakoniewerks. Alle Infos und Kontaktdaten sind wieder in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr auch weiterhin Infos rund um das Diakoniewerk hören möchtet, ganz wichtig, abonniert gleich den Podcast auf der Plattform, wo ihr gerade zuhört. Ist das Spotify, dann aktiviert auch gleich die Glocke, damit ihr ja keine Folge mehr verpasst. Dialog erscheint alle 2 Wochen am Dienstag. In der nächsten Folge dreht sich alles um Transformation als Haltung. Liebe Frau Palk, herzlichen Dank fürs Zeitnehmen.
Gerne. Ready for takeoff.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.